Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Ein Umweg ist ja nur ein Umweg, wenn man das Ziel schon kennt.
Der Wert von Umwegen. Ein Umweg machen. Für die einen ist jeder unnötige Schritt im Sinne einer Effizienzsteigerung Verschwendung. Umwege sind jedoch nicht automatisch nutzlos. Sie geben Kenntnis an Orten, wo es noch Unbekanntes zu entdecken gibt, wo Inspiration gefunden werden kann. Den Umweg, sei es auch nur der im Kopf zuzulassen, hilft bei der Bearbeitung komplexer Bauaufgaben zwischen kulturellen, politischen, ökonomischen und physischen Kräften am lokalen Ort, aber auch über die kontinentalen Grenzen hinweg. Wir, Wiebke Becker und Katharina Beatrice Wager, sprechen heute mit Professor Erhard Anhel Kinzelbach über den Spagat, lokal und zugleich kosmopolitisch zu denken, in der Lehre und im eigenen Büro in unserem Podcast.
Erhard Anhel Kinzelbach ist Professor für Entwerfen und Baukonstruktion an der Hochschule Bochum und betreibt gleichzeitig sein eigenes Büro No Space in Berlin. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist, Anhel.
Hallo, vielen Dank, dass ich im Gespräch mit euch sein darf.
Ja, dann lass uns auch gleich starten. Du hast in einem Interview gesagt, dass dein Büro da ist, wo du bist bzw. lehrst. New York, Wien, Hangzhou, nun Berlin. Waren das Umwege oder waren das eher wertvolle Erfahrungen für dann den nächsten Schritt? Was würdest du sagen?
Ich habe ja mein Büro No Space in New York gegründet. Anlass war ein Projekt mit Ai Weiwei in China. Und danach ist eigentlich jede Station eine Folge eines neuen akademischen Projektes gewesen. Also nach Wien, an die Akademie der Künste und das Büro musste entsprechend mit umziehen. Nach Hangzhou, an die China Academy of Art als Gastprofessor, da musste das Büro auch mit umziehen. Wie du schon sagst, zunächst einmal erscheint es so, dass das jedes Mal im Grunde für so eine junge Bürogründung erstmal eine zusätzliche Schleife darstellt, weil man jedes Mal sich an einem neuen Ort neu orientieren muss, neue Netzwerke aufbauen und es erscheint dann erstmal wie so ein unnötiges Hindernis für die eigene junge Bürogründung. Jetzt ist aber mit Umwegen natürlich so, es gibt ja diesen berühmten Aphorismus von Tucholsky, der von dem Umweg als Erweiterung der Ortskenntnis spricht. So würde ich das dann eher sehen, also dass eigentlich jede zusätzliche Schleife auch nochmal eine zusätzliche Sammlung von Informationen und letztlich dann auch Wissen und Kompetenzen mit sich gebracht hat und unterm Strich dann eher förderlich war für den Gesamtprozess. Ein Umweg ist ja nur ein Umweg, wenn man das Ziel schon kennt. Wenn man mal davon ausgeht, das Ziel ist eigentlich noch gar nicht bekannt, dann hat man per se eigentlich keinen Umweg gemacht, weil natürlich immer genau der Weg notwendig war, um irgendwo hinzukommen.
Da könnte man bei dir jetzt vielleicht sagen, der Weg ist das Ziel?
Ja, ist natürlich ein bisschen abgedroschen, aber könnte man ein Stück weit vielleicht sagen, weil ich schon finde, dass es nicht so interessant ist, das Ziel bereits zu kennen, wenn man losgeht. Und das meine ich gar nicht nur auf das Büro bezogen, sondern auch, wenn man sich einfach nur mal so einen Prozess eines Entwurfes oder die Dauer eines Projektes anschaut. Auch da würde ich sagen, es ist nicht so interessant, wenn das Ziel schon bekannt ist. Weil wenn das Ziel schon bekannt ist, wenn ich im Grunde schon weiß, was es mal werden soll, dann heißt es eigentlich auch, dass ich mich nur auf ausgetretenen Pfaden bewege, dass ich im Grunde keinen neuen Weg beschreite. Und das, finde ich, ist eigentlich immer der Anspruch. Es gelingt nicht immer natürlich, aber der Anspruch ist eigentlich immer, dass ich dadurch, dass ich das Ziel nicht fest definiert habe oder das Ziel ist natürlich schon definiert, aber das Ergebnis ist nicht definiert. Dadurch, dass das nicht definiert ist, kann ich auch neue Wege beschreiten und überraschende Ergebnisse erzielen, also sozusagen nicht antizipierte Ergebnisse, die dadurch natürlich auch nochmal ein Stück weit interessanter sind.
Du hast ja natürlich auch wahnsinnig spannende Städte dafür ausgesucht, ne?
Ja, also wie gesagt, das war natürlich immer eine Folge des jeweiligen Lehrprojektes und das muss man dann so nehmen, wie es kommt. Deswegen, wenn du sagst ausgesucht, also richtig ausgesucht waren sie sozusagen nicht, aber die spezifischen Örtlichkeiten sind dann am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil jeder Ort interessante Aspekte mit sich bringt.
Ja, wenn gerade solche Orte auf einen zugeflogen kommen, das nimmt man doch gerne. Ich bin auch sehr viel umgezogen in meinem Leben. Ich weiß auch, was du damit meinst, wenn du sagst, halt immer der Neue zu sein. Das ist ja auch der kulturelle neue Aspekt. Das ist jedes Mal eine neue Herausforderung. Man ist ja auch erstmal alleine. Auch du arbeitest alleine, aber gehst für die Projekte, Kooperationen mit verschiedenen lokalen Partnern ein. Und ich meine, das erfordert ja auch ein anderes Miteinander und Vertrauen auf einer neuen Ebene und kann aber auch befruchten, und einen besonderen Akzent setzen. Was ist denn dabei deine Strategie?
Ja, bevor ich darüber spreche, will ich nochmal kurz zu dieser Praxis, die ja auch dann durch dieses ständige Umziehen entsteht. Also gewissermaßen so eine Art nomadische Praxis, die dazu zwingt, immer wieder Prozesse neu zu organisieren, ein Stück weit sich auch neu zu erfinden, die aber dann auch solche Vorteile mit sich bringt, dass man immer der Fremde ist, der dann auch sich ein bisschen mehr herausnehmen kann, also gewisse Freiheiten dann auch in der Praxis hat, die man vielleicht nicht hat, wenn man in dem etablierten Netzwerk drinsteckt und Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Ja, also man hat dann natürlich ein Stück weit auch eine Freiheit, Dinge neu und anders zu denken, ohne dass das gleich sofort auf Widerstand stößt. Und diese Arbeit immer mit Partnern, also das ist im ersten Schritt vielleicht gar keine ganz bewusste Strategie gewesen, aber hat sich aus so einer Notwendigkeit heraus auch entwickelt. Vielleicht eben auch Notwendigkeit als Folge dieser nomadischen Praxis, weil man nämlich immer versuchen muss, wenn man sozusagen versucht, so einen globalen Diskurs mit einer lokalen Architekturproduktion, einer lokalen Baupraxis zur Deckung zu bringen, ist man natürlich immer dazu gezwungen, möglichst schnell auch Anschluss zu finden oder Zugang zu finden zu lokalen Netzwerken. Das Bauen an sich ist einfach eine sehr lokale Tätigkeit. Das heißt also, Zugang zu lokalen Netzwerken ist sicherlich eine Notwendigkeit oder ein Grund, der auch dazu geführt hat, dass ich immer natürlich versucht habe, sehr schnell oder sehr direkt auch in den Prozessen mit lokalen Partnern zu arbeiten, und zwar nicht nur in der Ausführung, sondern auch in der Planung ganz stark. Jetzt ist es natürlich auch so, dass Architektur an sich Teamwork ist, im Planen und aber dann natürlich auch im Realisieren. Das heißt, ein weiterer Grund, der vielleicht auch zu so einer Strategie führt, ist, dass ich natürlich ein Stück weit ein Einzelkämpfer bin und keine Büropartner habe. Ich stelle mir das vor, in Büropartnerschaften hat man natürlich die eigenen Partner als Sparringspartner im kreativen Prozess, als Dialogpartner, die dann auch mal widersprechen. Und das fehlt natürlich, wenn man alleine ist, in Anführungsstrichen. In dem Kontext war das natürlich auch extrem bereichernd und befruchtend, immer mit lokalen Partnern auch in der Planung schon zusammenzuarbeiten und da einen sehr fruchtbaren Dialog zu haben, der natürlich unterm Strich Projekte auch nochmal ein Stück besser gemacht hat.
Einige deiner Projekte entstehen in China. Die Arbeit auf Distanz erfordert einen anderen Umgang mit dem Gebauten. Du hast es ja gerade schon ein wenig geschildert. Du sprichst von einem Maß an Fehlerresistenz und Robustheit in der Aneignung. Kannst du uns das noch ein bisschen genauer erläutern? Was genau meinst du damit?
Ja, da fragt man sich vielleicht erstmal, warum überhaupt Distanz, wenn das Büro immer an die neuen Orte, die dann ja auch teilweise Orte nicht nur der Lehre, sondern der Projekte waren, gezogen ist. Jetzt ist es natürlich alles immer so ein bisschen zeitverzögert, ne? Also wenn man dann an einem Ort war, Projekte akquiriert hat, ist man vielleicht mit dem Büro schon wieder am nächsten Ort. Das gab es tatsächlich bei manchen Projekten, und da ergibt sich natürlich dann genau diese Situation, dass man auf Distanz irgendwie schauen muss, dass Dinge sich so materialisieren, wie man sich die in der Planung überlegt hat. Da habe ich festgestellt, dass natürlich ein hohes Maß an Robustheit oder Fehlerresistenz da sehr förderlich ist und ist etwas, das ich sicherlich auch ganz speziell in der Bautätigkeit in China mir angeeignet habe, aus der Notwendigkeit heraus, dass dort zwei Dinge, also die Distanz ist natürlich eines und die fehlende Kontrolle über das, was vielleicht zum Beispiel Bauausführende machen können. Der andere Aspekt ist der, dass die Baupraxis in China oder die Entwurfs- und Baupraxis in China so aufgebaut ist, dass das Planende und das Realisierende immer getrennt sind. Also von der Struktur her, also ganz anders zum Beispiel als in Deutschland, wo ja immer noch zumindest der Anspruch der ist, dass man alle Leistungsphasen ja in einem Planungsbüro vereint. Aus der Notwendigkeit heraus ergibt sich auch, dass man versuchen muss, Ideen, die man in der entwurflichen Planungsphase hat, so robust zu machen, dass sie in der ausführungsplanenden Tätigkeit, die dann jemand anders unter Umständen macht, nicht verloren gehen. Und deswegen spreche ich da von einer Robustheit im Sinne eines diagrammatischen Arbeitens, wo möglichst einige wichtige Eckpunkte fixiert sind, aber viele Unbestimmtheiten noch im System stecken, die dafür sorgen, dass Unvorhergesehenes ausgehalten werden kann im Prozess und dass vielleicht unter Umständen sogar da Mehrwert draus gezogen werden kann. Also wenn Unvorhergesehenes passiert, stirbt das Projekt nicht, sondern unter Umständen verbessert es sich sogar dadurch. Das kann auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen passieren. Also das kann einerseits im Entwurf nicht passieren, es kann aber auch zum Beispiel in der Art und Weise, wie man Leitdetails entwickelt, dass man eben sicherstellt, dass egal wer Ausführender ist, und in China ist es oft so, dass Bauarbeiter zum Beispiel gar keine ausgebildeten Handwerker sind, sondern dass das saisonale Kräfte sind, die eigentlich professionelle Bauern sind, ja, die also sozusagen saisonal auch einen zweiten Beruf ausführen, nämlich Bauarbeiter sind auf der Baustelle und dort natürlich nicht nichts können, aber nur das können, was sie sozusagen durch Erfahrung sich angeeignet haben. Und da ist es natürlich überlebensnotwendig für ein interessantes Entwurfskonzept, wenn man in der Detaillierung eine so starke Fehlerresistenz einbaut, dass sie, egal wie sie realisiert wird, die Qualitäten des Entwurfs nicht zerstört, ja, oder die Qualitäten materialisieren kann.
Und gerade für das Thema Kontrolle ist ja auch ein hohes Maß an Vertrauen notwendig. Also jetzt mit einem lokalen Partner oder einer lokalen Kooperation, wie baust du dieses Vertrauen auf? Also wenn du jetzt auf Distanz arbeitest und vor Ort eben Dinge übernommen werden müssen, die du eigentlich selber machen wollen würdest?
Ja, ich glaube, Vertrauen basiert natürlich auf guter Kommunikation, wie immer und überall. Und ich glaube, dass Kommunikation mittlerweile letztlich auch durch Technologie natürlich viel einfacher geworden ist. Auch wenn natürlich digitale Kommunikation nicht immer direkte physische Präsenz ersetzen kann, kann es doch sehr viel auffangen. Und die zweite Sache, die da in dem Kontext sehr wichtig ist und die ich natürlich dann auch irgendwie biografisch da so ein bisschen schon mitbringe, ist, dass man natürlich auch eine starke kulturelle, aber auch sprachliche Kompetenz mitbringen muss, um eine starke Vertrauensbasis in der Kommunikation aufzubauen.
Lass uns doch mal den Aspekt der Architekturlehre beleuchten. Sie ist ja ganz stark visuell, haptisch, lebt von Modellstudien und auch dem direkten und analogen Gespräch. In Pandemiezeiten musstet ihr neue Wege der Kommunikation, aber auch der Lehre finden. Was bietet sich an, auch nach dem Lockdown weitergedacht und genutzt zu werden?
Wir mussten ja in relativ kurzer Zeit uns sehr viele neue Techniken aneignen. Angefangen natürlich bei der Hardware, aber dann letztlich auch methodisch, um diesen Distanzunterricht hinzubekommen. Ja, da hat sich schlagartig nicht gezeigt, dass vorher ohne den Zwang viele Dinge auch versäumt wurden. Aber wie gesagt, das ging jetzt relativ schnell, also sowohl auf Seite der Hochschulen als auch auf der Seite der Studierenden, sich das anzueignen. Es gibt also eine große Bereitschaft oder es gab eine große Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Dennoch ist es natürlich so, dass viele Dinge gerade im Architekturstudium eigentlich sehr stark erfordern, dass man auch Präsenz hat. Deswegen würde ich jetzt diese ganze Digitalisierung der Lehre nicht als etwas sehen, was die Präsenzlehre ersetzt, was ja vielerorts auch so ein bisschen als Gefahr beklagt wird. Die Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Gleichwohl sehe ich aber, dass man einzelne Aspekte, die sich jetzt aus der digitalen Lehre ergeben haben, übernehmen kann und im Sinne einer zukünftigen hybriden Lehre als Ergänzung zu den altbekannten Präsenzlehrformaten weiter betreiben kann. Also um ein paar Beispiele zu nennen, ich denke, große Lehrveranstaltungen, die stark auf frontalem Unterricht basieren, wie wir sie in Vorlesungen zum Beispiel kennen, da hat sich herausgestellt, das kann man ganz toll digital ersetzen und die freigewordene Zeit, das freigewordene Lehrdeputat, wenn man so will, kann man viel besser nutzen für andere interaktivere Formate. Also das würde ich sofort beibehalten, dass man Vorlesungen im Grunde nur aufnimmt und dann auch mehrfach abspielen kann. Ja, also es ist dann nicht so diese einmalige Veranstaltung. Ja, andere Dinge liegen, glaube ich, auch auf der Hand, dass Distanzen klein werden. Also dass man plötzlich ganz nah beisammen sitzt mit Schulen in den USA, mit Hochschulen in Asien und einerseits gemeinsame Lehrveranstaltungen ausführen kann, zum anderen plötzlich Gastvortragende oder Gastredner einladen kann, die sonst wahrscheinlich den Weg nicht gemacht hätten, ja, aufgrund des Reiseaufwandes.
Du hast natürlich auch den Vorteil dieser Schnittstellen, also zwischen jetzt Professor und eben ein eigenes Architekturbüro. Inwiefern befruchten sich denn deine Arbeit im Büro und dessen Dynamik mit dem eher experimentellen Charakter der Lehre gegenseitig?
Das sind für mich immer noch zwei wortwörtlich kommunizierende Gefäße, also wo sozusagen gegenseitige Befruchtung stattfindet, Synergien entstehen, ja, und wo es auch einen starken Wissens- und Erfahrungsaustausch in beide Richtungen gibt. Also das ist wichtig, dass es eben keine Einbahnstraße ist. Ich sage immer, also die Studierenden lernen wahrscheinlich teilweise mehr von mir als ich von ihnen. Andersrum. Ich lerne mehr von Ihnen als Sie von
vielleicht
mir.
Vielleicht auch mal andersrum.
Vielleicht auch mal andersrum. Mal so. Aber ich glaube, das Ungewöhnlichere ist tatsächlich, dass ich oft das Gefühl habe, ich lerne punktuell mehr von Ihnen als Sie von mir. Und das ist Ihnen sicherlich gar nicht so bewusst. Und das ist eben auch Teil des Spannenden an dieser Beziehung zwischen den beiden Sphären, die für mich eben keine Einbahnstraße ist. Und ich glaube, also eine Sache ist, dass ich versuche, in beiden so eine Kultur des Wagnisses, des Risikos einzuführen. Ein Prozess, der, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ergebnisoffen ist, der das Ergebnis noch nicht kennt. Und dementsprechend versuche ich zum Beispiel auch Entwurfsaufgaben zu stellen, sei es jetzt irgendwie kürzlich das New European Bauhaus als Entwurfsaufgabe oder eine Kaffeewaschstation in Uganda. Alles Aufgaben, wo ich jetzt nicht die Lösung in der Schublade habe, die ich dann raushole, wenn die Studierenden sozusagen den Prozess durchlaufen haben, sondern wo wir gemeinsam einen Entwurfsprozess ausführen, der ergebnisoffen ist, wie gesagt, und der entsprechend auch diese Robustheit im Prozess benötigt, von der ich vorhin schon gesprochen hatte, um zu einem fruchtbaren Ergebnis zu kommen am Schluss. Das heißt, es gibt da starke Parallelen, was die Prozesse in der Planung angeht, zwischen dem, was ich versuche in der Praxis zu tun und dem, was ich in der Lehre versuche. Und die beiden, während sie sozusagen passieren, befruchten sich gegenseitig.
Man kann doch dann eigentlich sagen, wenn das Ziel nicht bekannt ist, dass es keine Umwege sind, sondern eben Erfahrungswerte, auch wertvolle Erfahrungswerte, also wenn man das so sagen kann. Was würdest du denn für den Ratschlag der kommenden Generation Architekten mit auf den Weg geben?
Eigentlich genau das, was du da ja auch schon implizit andeutest, eben Umwege oder Wege zu gehen, die im ersten Augenblick vielleicht wie Umwege erscheinen mögen. Und jetzt bezogen auf ein Studium sind es ganz konkret so Dinge wie, also ich würde jede zusätzliche Exkursion machen, ich würde jedes zusätzliche Praktikum im Ausland oder jeden zusätzlichen studentischen Wettbewerb. Also ich würde im Grunde versuchen, möglichst viele extracurriculare Dinge zu tun. Also Dinge, die nicht jetzt im Curriculum verlangt sind und abgehakt werden müssen, sondern Eigeninitiativ möglichst viel andere Wege auch suchen. Ja, das auf so einer Ebene und auf einer anderen Ebene, also zum Beispiel in einem Entwurf eben auch versuchen, mich auf dieses Ergebnis offener einzulassen und dadurch vielleicht auch einen längeren Prozess gezwungenermaßen, vielleicht auch einen rein zeitlich längeren Prozess oder von der Mühe her längeren Prozess durchlaufen zu müssen, der vielleicht auch mit einigen Rückkopplungen verbunden ist, der vielleicht nicht ganz so linear ist vom Prozess her. Also darauf würde ich mich einlassen.
Also würdest du sagen, so Eigeninitiative, mutig sein?
Ja, genau. Eigeninitiative, Mut, sich auf Unvorhergesehenes einzulassen. Im Grunde auch so ein bisschen out of the box zu denken, also eben nicht ausgelaufenen Pfaden folgen, sondern versuchen, neue Wege zu finden und dadurch natürlich scheinbare Umwege in Kauf zu nehmen. Ja, nicht denkfaul zu sein natürlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, und das ist in der Lehre genauso wichtig, muss man natürlich auch einen gewissen Werkzeugkasten an Grundlagen lernen, um all das dann auch zu können.
Ganz nach dem Motto, you never know before you try.
Genau.
Eine letzte Frage haben wir noch für dich zum Abschluss, auch vielleicht so ein bisschen persönlicher. Wenn du jetzt ein Jahr freie Zeit hättest, woran würdest du gerne arbeiten?
Das ist natürlich eine gute Frage, die man sich auch nicht so wirklich überlegt im Alltag, weil sie eigentlich nie eintritt, dieses eine Jahr. Im Akademischen gibt es ja das sogenannte Sabbatical, das Sabbatjahr, was man sich nimmt, nicht um nichts zu tun, aber um irgendwie fernab des Alltags, also in dem Fall Lehralltags, sich einem Thema oder bestimmten Themen intensiver widmen zu können. Also ich glaube, es wäre tatsächlich schön, so ein Sabbatjahr zu haben, in dem man sich reflexiv und rückblickend bestimmten Projekten und Inhalten widmen kann, die nochmal rückblickend betrachten kann und die in einer Form dokumentieren und aufbereiten kann, dass sie sozusagen für die Zukunft generativ wirksam werden können. Das ist eine Zeit, die man sich nie nimmt, weil man sie nicht hat. Und wenn sie mir jemand geben würde, würde ich sie, glaube ich, dann tatsächlich nutzen wollen dafür.
Sehr schönes Schlusswort, Anhe. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch die inspirierenden Worte. Wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.